Seeland, Schneeland, so heißt der neue Roman von Mirko Bonnet. Der Roman spielt im Jahr 1921 in der Stadt Newport an der Küste in Wales. Ein Zitat aus dem Buch: In fast jeder Familie hatte in den Jahren seit 1918 die spanische Grippe gewütet und nicht selten den Firmeneigner oder seinen Erben getötet. Die Dörfer rings um Newport und an der Küste bis Cardiff verwaisten und verfielen, seit immer mehr junge Leute in den Städten Arbeit suchten oder, weil sie nicht fündig wurden, nach Amerika, Kanada oder Australien auswanderten. Zitat Ende. Der Autor Mirko Bonnet ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Was hat Sie an 1921 so fasziniert? Warum eignet sich dieses Jahr gut als Hintergrundkulisse für einen Roman?
Mein Roman Seeland, Schneeland ist ja eine Art Fortschreibung, wenn auch keine Fortsetzung, meines Romans Der eiskalte Himmel von 2006, der die Shackleton-Antarktis-Expedition von 1914 bis 16 zum Thema hat. Und mich hat einfach interessiert, was ist aus meinen Hauptfiguren eigentlich geworden nach Kriegsende, nach Ende des Ersten Weltkrieges und nach dem Ende der spanischen Grippe. Wie sind sie damit klargekommen? Wie geht es weiter, wenn Enid Muldoon und Merce Blackborough nicht mehr 17 sind, sondern Anfang 20?
Merce Blackborough, das ist der Held aus dem Roman, den Sie vor 15 Jahren schon geschrieben haben. Eiskalter Himmel heißt dieser Roman. Würden Sie uns diesen Romanhelden kurz vorstellen?
Ja, Merce Blackborough ist ein Sohn einer alteingesessenen Schiffszimmererfirma, eine Familie, die strenge moralische Prinzipien verfolgt. Als blinder Passagier hat er sich an Bord der Endurance von Sir Ernest Shackleton geschlichen in Südamerika. Er wollte eigentlich zur See fahren, die Firma seines Vaters nicht übernehmen und ist mit Shackleton und anderen 26 Mann in die Antarktis gesegelt. Und dort havarierte das Schiff, wurde zerdrückt. Shackletons Lebensaufgabe und auch der Grund für seinen bis heute währenden Ruhm ist ja, dass er es tatsächlich geschafft hat, alle 28 Mann zurück nach Europa zu bringen, wo dann allerdings schon der Erste Weltkrieg ausgebrochen war.
Und nun ist Merce zurück in seiner Heimat Newport, aber er ist eigentlich zutiefst unglücklich. Er kann sich mit dem Dasein als Büromensch, das ist für ihn vorbestimmt, überhaupt gar nicht abfinden. Etwas tief in seinem Innern war offenbar in der Antarktis geblieben und dort mit dieser Dreimastbark verloren gegangen, schreiben Sie über ihn in Seeland, Schneeland. Was kann das denn sein? Was macht ihn da so gebrochen und zu einem, wie Sie schreiben, hundemüden Schwimmer in diesem Albtraum Atlantik?
Das ist die Frage, die ihn quält und die auch mich lange gequält hat, nämlich herauszuarbeiten, was Merce in seinem Leben in Newport, in der Enge der Stadt, in der Vorherbestimmtheit seines Lebens vermisst. Das ist nicht nur die Liebe, die ihm fehlt, die er empfindet für Enid Muldoon, sondern es ist noch etwas ganz anderes, nämlich das, was Shackleton mal das nackte Fleisch der Dinge genannt hat, die er und seine Kameraden in der Antarktis mit eigenen Augen gesehen haben. Die Dinge in ihrer unverstellten Wirklichkeit. Ich war ja selbst 2007 in der Antarktis und konnte mir seither sehr, sehr gut vorstellen, was Shackleton damit gemeint hat. Nämlich einen wirklich unverstellten Zugang zu den Naturgegebenheiten, zu den Tieren, zum Licht und zur Stille. Und ich denke mir, wenn man einmal dort gewesen ist, an einem solchen Ort, dann fehlt da etwas, wenn man zurückkehrt.
Vielleicht klingt das etwas pathetisch oder groß formuliert. Ist das sowas wie so ein wenig Einswerden mit dem, was einen umgibt, in so einer gewaltigen Natur?
Ich würde es nicht so nennen, aber es hat sicherlich was davon, von Einheit. Ich wurde vor kurzem gefragt, ob es das ist, was man früher als Erhabenheit bezeichnet hat. Die Natur als Erhabenes gegenüber. Ich glaube, ich sehe das auch psychologisch. Das heißt, die Sinnlehre stellt sich einfach nicht mehr als Frage, sondern man geht tatsächlich auf in diesem natürlichen Umfeld. Man empfindet sich selbst nicht mehr als unaufrichtig oder verloren, sondern es ist gut so, wie es ist. Und dazu gehört man selbst.
Und man empfindet nicht mehr den Druck einer Sinnsuche.
Genau. Man empfindet keinen Druck mehr. Man ist nicht ständig voller Hektik auf der Suche nach diesem Ende der Sinnlehre, sondern scheint angekommen, kann dann wahrscheinlich, ich versuche das ja aus Merce in seiner Erinnerung herauszuarbeiten, mit sich selbst wieder etwas anfangen.
Merce Blackborough hat ein Geheimnis, ein inneres Geheimnis. Er hört nämlich eine Kinderstimme, die von einer ungewissen Zukunft, von Enttäuschungen, Wünschen und Träumen erzählt. Was hat es denn mit dieser Stimme auf sich? Manchmal hat sie was von einem Engel, der ihn dann und wann an die Hand nimmt.
Das ist überhaupt nicht abwegig. Diese engelhaften Begleiterfiguren gibt es in meinen Büchern in den letzten 15 Jahren immer häufiger. In diesem Fall ist es ein Kind, ein 8-jähriges Mädchen, das er, weil er das Kind nicht kennt, nicht verorten kann. Für mich stellt diese Bixby, wie sie heißt, eine wichtige, die fünfte Erzählerfigur dar. Sie läuft quer durch das Buch und sie taucht für den Leser und die Leserin wenig später in ihrer wirklichen Gestalt auf, während Merce nur ihre Stimme hört und damit überhaupt nichts anfangen kann zunächst. Sie für eine Sinnestäuschung hält oder für ein Traumbild oder wie auch immer. Diese beiden Äußerungen dieser Stimme kommen sich im Laufe des Romans immer näher und kommen dann schließlich in Deckung.
Das ist dem Leser natürlich nicht von Anfang an klar, dass das diese Bixby ist, die nachher real wird und die auch wirklich existiert. Der Leser vermutet, ja, vielleicht könnte es auch die Kinderstimme seiner Geliebten sein. Das ist durchaus möglich, denn Merce liebt Enid, ein Mädchen aus Newport, aber Enid liebt ihn nicht. Ein Zitat aus ihrem Roman: Solange er am Leben blieb, konnte er Enid lieben. Solange er sie liebte, konnte er sein Leben lieben. Und solange er sie und sich selbst liebte, liebte er auch alles andere, beispielsweise ein echtes Porridge. Zitat Ende. Lässt ihn diese Liebe wirklich werden? Lässt ihn lebendig werden? Kann man das so sagen? Ist das ein Gegengewicht zu seiner Schwermut?
Ja, die Schwermut, stellt er sich vor, die Melancholie, die ihn so lange schon plagt, würde damit enden. Für mich ist es noch mehr. Es ist die Möglichkeit, die Verheißung letztendlich zu einem wahren Austausch. Merce glaubt felsenfest, dass er in Enid den Komplementärmenschen gefunden hat. Nur, dass sie das nicht weiß. Und das ist natürlich eine Gratwanderung, weil es ist eine Behauptung. Wir wissen ja alle, dass die Liebe sich nicht erzwingen lässt und auch nicht erzwingen lassen sollte. Aber Merce hält, solange es möglich ist, an dieser Liebe fest und setzt auch ihre Liebe voraus.
Für ihn gibt es ja auch gar keine Alternative, als ihr zu folgen.
Richtig.
Das macht er dann auch. Enid ist die zweite große Hauptperson. Es gibt eigentlich drei Hauptpersonen. Enid ist die zweite Hauptperson neben Merce in dem Roman. Sie liebt ihn nicht. Enid hat ihre Eltern verloren, bricht dann mehr oder weniger Hals über Kopf nach Amerika auf. Das ist auch eine weitere Handlungsebene, die dann auf einem Auswandererschiff, eine ganz zentrale Ebene, auf dem Auswandererschiff Orion spielt. Und Enid schreibt Briefe an ihren toten Geliebten. Diese Briefe sollen dann ein Buch werden. Was hat es damit auf sich?
Ja, dieses Buch an Mick, das Book to Mick, ist eine Art Lebensbuch, weil sie nicht bereit ist, den Tod von Mickey Manock zu akzeptieren. Sie weigert sich, ihn sozusagen aufzugeben. Dasjenige, was Shackleton auch von allen seinen Männern in der Antarktis verlangt hat: niemand soll aufgegeben werden. Genau das tut sie. Und das ist übrigens etwas, was Merce und sie von vornherein verbindet.
Mit dem großen Unterschied, dass Enid lebt und Mick tot ist.
Richtig. Naja, sie würde das anders sehen. Deswegen schreibt sie ihm ja Briefe, detaillierte Alltagsbeobachtungen, Betrachtungen ihrer Lektüren, ihrer Erlebnisse, ihrer Gefühle. Aber sie muss natürlich irgendwann sich eingestehen, dass diese Briefe unbeantwortet bleiben, so wie sie immer geblieben sind. Da beginnt dann letztendlich ihre Heimkehr in ihr eigenes Leben.
Enid schreibt nicht nur, sondern sie liest auch leidenschaftlich. Und ganz am Ende, als es dann zur Katastrophe kommt, da wirft sie all ihre Bücher über Bord. Warum denn das?
Ja, darüber habe ich mir lange Gedanken gemacht. Ich denke mir, es ist ein Zeichen von Neuanfang. Es sind ja selbst solche geliebten Bücher wie Tolstois Anna Karenina oder die Gedichte von John Keats oder eben auch das Buktomik. Und daran sieht man ganz deutlich, dass sie bereit ist, ihre Lebensaufzeichnungen von sich zu werfen, um neu anzufangen.
Also sie wirft dann auch ihr altes Ich mehr oder weniger von sich, um an eine, weiß Gott, ungewisse Zukunft zu starten.
Man könnte sagen, sie schließt ein Lebenskapitel und schreibt ihr Lebensbuch auf eine andere Weise fort.
Wir haben es bereits gesagt, große Teile ihres Romans spielen auf einem Auswandererschiff, auf den unterschiedlichen Decks dieses Schiffes. Quasi eine Dreiklassengesellschaft gibt es da. Das ist auch wie ein Mikrokosmos der ganzen Welt. Wie haben Sie da eigentlich recherchiert, um zu erfahren, wie es vor 100 Jahren auf so einem Auswandererschiff zugegangen ist?
Große Teile meiner Recherche bestanden in meinen Übersetzungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, unter anderem von Henry James. Da habe ich 4 Erzählungen übersetzt, die auf Ozeandampfern spielen, die zwischen Amerika und Europa pendeln. Ich habe Joseph Conrads Roman Der Niemand von der Narcissus übersetzt. Viele meiner Seebeschreibungen und Naturbeschreibungen sind inspiriert von Conrad. Ich würde noch sagen, es gibt eine 4. Klasse, nämlich die der Besatzung, der Offiziere und der Stewards, des Kapitäns und so weiter. Das war mir sehr, sehr wichtig, den Bürokratismus an Bord zu schildern, die hierarchische Haltung gegenüber den unterschiedlichen Klassen, die unterschiedliche Haltung, muss man auch sagen. Ja, es war für mich eine sehr, sehr faszinierende Möglichkeit, Gesellschaftlichkeit auf engstem Raum darzustellen und dann die Möglichkeit, diese Hierarchie zu sprengen, wenn dann das Schiff einer Naturgewalt gegenübersteht, die alles durcheinander wirbelt.
Das passiert dann am Ende, aber wie das genau aussieht, das verraten wir jetzt natürlich nicht alles. Die Romanhelden in ihrem Buch müssen sich da einer sehr rauen Realität stellen, in einer von Krisen und Katastrophen, Naturkatastrophen, Sie sagten es bereits auch, geschüttelten Zeit. Und alle sind auf der Suche nach dem wirklichen Leben, nach Lebendigkeit, nach Wirklichkeit. Das gilt auch für die dritte Hauptperson neben Merce und Annie. Das ist der Milliardär Diver, der sich auf dem gleichen Auswandererschiff befindet wie Annie. Dieser Diver, der hat alles Geld der Welt und trotzdem ist er eine tragische Figur. Was macht ihn denn so verzweifelt?
Auch das war für mich die Herausforderung, selbst herauszufinden. Was kann einen Menschen, der wirklich über alles Geld der Welt, wie sie so schön sagen, verfügt, so traurig machen oder besser gesagt noch so angeekelt vom Leben und den Möglichkeiten, die das Leben ja gerade für ihn bietet. Und ich denke mir, da ist auch schon der Hund begraben. Für Diver Roby gibt es einfach Dinge, die er nicht in seinen Besitz bringen kann. Das ist zum einen auch die Liebe, die ihm verschlossen bleibt. Und er hat einen Lebenstraum, der sich mit allem Geld der Welt nicht verwirklichen lässt, nämlich eine Passagierfluglinie über den Atlantik zu installieren. Das heißt, das fliegende Hotel, er ist ein Hotel-Tycoon, Hotelerbe, aber das fliegende Hotel lässt sich 1921 einfach nicht realisieren.
Er ist aber auch alkoholabhängig.
Er ist ein schwerer Trinker, ja. Für mich war das ein ganz wichtiges Thema. Es gibt mehrere große Leitsterne in meinem Roman. Eine davon ist John Cheever, dessen Journale ich gelesen habe, als ich an dem Buch geschrieben habe. Und Cheever ist ja der große Trinker der amerikanischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Und dessen Alkoholbeschreibungen, Alkoholsuchtbeschreibungen, der Booze, das war für mich eine große Herausforderung, das Rauschhafte darzustellen. Und die verheerenden Auswirkungen auf die Psyche, auf die Weltsicht, auf die Weltwahrnehmung.
Das schildern Sie sehr schön im Roman, auch die Stimmungsschwankungen, die damit einhergehen.
Genau.
All das. Das sind die drei Hauptpersonen, die wir jetzt hier kurz umrissen haben. Es gibt aber doch vielleicht noch eine 4. ganz wichtige Hauptperson ganz anderer Art. Das ist die Natur. Der Regen, danach der Schneesturm. Welche Bedeutung hat die Natur und auch die Naturbeschreibung in Ihrem Buch?
Ein Hauptantrieb, dieses Buch zu schreiben, bestand für mich in der Darstellung und Ausgestaltung der Welt, die sich anschickt, alles gegen die Menschen zu schicken. Das tut die Natur zuerst, indem sie 3 Monate lang es regnen lässt und dann, indem sie diesen Regen übergehen lässt in einen kolossalen Schneeorkan, der über das Meer gezogen kommt und nicht mehr aufhört zu schneien. Und das war für mich eine sehr interessante Frage. Wie ist das überhaupt meteorologisch denkbar, dass es einfach nicht mehr aufhört zu schneien? Was passiert dann mit den Gegenständen? Was passiert mit den Menschen, mit den Städten, mit den Schiffen, mit dem Schiffsverkehr und so weiter, mit einem Ozeandampfer? Wie verhält es sich dann, wenn man wirklich diesem Gegenüber ausgeliefert ist? Und das war eine riesige Herausforderung, eine poetische Herausforderung, das auszugestalten und glaubwürdig zu halten. Aber natürlich ging es mir vor allen Dingen um die Schilderung einer wirklichen Frontsituation, eines Gegenübers, Natur gegen den Menschen. Und nicht nur der Mensch, der die Natur knechtet, sondern die Natur, die antwortet und dem Menschen Paroli bietet.
Sie haben eine ganz besondere Beziehung zum Schnee, ist das richtig?
Das scheint so zu sein. Ich vermisse den Schnee, weil in Hamburg schneit es ja kaum noch, nur noch sehr, sehr selten im Winter. Ich komme ja aus Bayern und bin am Tegernsee aufgewachsen und kann mich an wirklich gewaltige Winter erinnern. Gewaltige Schneefälle und riesige Schneemengen, die mich anscheinend ja doch sehr geprägt haben. Außerdem war ich in der Antarktis und ich habe einen Blizzard erlebt. Innerhalb von 10 Minuten herrschten da Schneefälle, von denen ich manchmal träume. Das hat mich bestimmt geprägt. Es gibt einen wunderschönen Vers von Gennadi Aigi und der lautet: Der Schnee ist das, was man nicht anhalten kann. Und das war für mich der Punkt, den ich herausarbeiten wollte. Der Schnee ist ein Gegenüber, den man nicht kontrollieren kann und der auch optisch gesehen etwas macht mit uns, der nämlich die Wirklichkeit zersplittern lässt und die Zeit aufzuheben scheint. Das zu poetisieren war mir eine große Freude und eine Herausforderung.
Und das schildern Sie sehr anschaulich. Es schneit und schneit auf dem Auswandererschiff. Natürlich hat der Schnee ein ungeheures Gewicht und zieht das Schiff nach unten. Und alle müssen raus, um den Schnee über Bord zu schippen. Aber das ist wie eine sinnlose Tätigkeit, denn es schneit immer weiter und sie schippen den Schnee über Bord, aber es nutzt nichts. Also sie sind dem wirklich ausgeliefert. Das Schiff heißt Orion, doch es hieß ursprünglich Seeland, wie auch im Titel Seeland, Schneeland, und bekommt am Ende des Romans auch diesen ursprünglichen Namen zurück. Was bedeutet denn dieses zweimalige Umtaufen des Schiffes?
Ja, die Seeland ist eine deutsche Reparationsleistung des Kaiserreichs, der Weimarer Republik an Großbritannien nach dem Ersten Weltkrieg und wird von den Briten umgenannt. Es ist ein Überbleibsel einer alten Zeit. Es ist ein da schon 40 Jahre altes Schiff. Eine alte deutsche Dame. Eine alte deutsche Zofe, schreibe ich einmal. Ja, es ist aber auch für mich die Möglichkeit gewesen, das Schiff tatsächlich mit einer Persönlichkeit auszustatten, mit einer Geschichte und mit einer Zukunft. Auch wenn diese Zukunft relativ düster aussieht am Ende. Aber dass es am Ende wieder Sealand heißt, nach einem meiner Lieblingssongs von OMD, von Orchestral Manoeuvres in the Dark, das war mir schon wichtig, dass dieses Schiff sozusagen zurückfindet zu seinem ursprünglichen Namen.
Obwohl die beiden Namen Orion und auch Sealand oder Seeland, das sind ja Namen, die sofort die Fantasie anregen, nicht? Da steckt ja sofort ganz viel dahinter, ganze Geschichten, die allein durch diesen Namen zum Ausdruck kommen.
Ja, dieses Sternbild spielt natürlich eine große Rolle. Wird auch in meinem Buch geschildert, auch in seiner mythologischen Tiefe. Der blinde Jäger, der sich vergangen hat letztendlich gegen die Natur, indem er damit geprahlt hat, alles Mögliche jagen zu können. Die schönsten Tiere, die stärksten, kräftigsten Tiere, der wird ja geblendet von den Göttern. In gewisser Weise ist dieser Orion oder ist dieser Verweis auf die mythologische Gestalt Orion, spiegelt natürlich Diver Roby in seiner Anmaßung letztendlich, die Welt beherrschen zu wollen oder das Fliegen neu erfinden zu wollen. So hängt vieles miteinander zusammen in diesem Buch, das zu Orion und dem Schiff.
Also diese verschiedenen Ebenen, die haben Sie sehr, sehr kunstvoll, das ist für den Leser faszinierend, ineinander verwoben. Vielleicht noch eine Frage am Ende. Das letzte Kapitel in Ihrem Buch heißt Niemandsinsel. Dorthin will das Mädchen Bixby auf gar keinen Fall zurück. In Ihrem Roman Nie mehr Nacht gibt es auch ein Nirgendsland. Was sind das für Länder und Inseln, die Niemandsinseln und Nirgendsländer?
Ja, das sind diese Regionen, die uns alle vertraut sind, in denen wir nämlich leben. Das sind ja keine geografischen Begriffe, sondern es sind empfundene Länder sozusagen. So wie ja auch die Seeland letztendlich ein empfundenes Land ist, die Sealand. Diese Niemandsinsel, die kleine Bixby für sich empfunden hat, erfunden und empfunden hat, damit beschreibt sie wahrscheinlich England, aber es wird nicht deutlich. Es soll auch in der Schwebe bleiben. Ein märchenhaftes, nicht gutes Land. Ein schlechtes Oblied, könnte man auch sagen. Aus dem man fliehen möchte und das man beenden möchte, das Leben dort. Und irgendwo in besseren Zuständen ein neues beginnen. Ein Jemandsland sozusagen, um jemand zu sein.
Haben wir alle in uns auch irgendwo unser Niemandsland oder
das denke ich mir, ja.
Niemandsinsel. Vielen Dank, Mirko Bonnet. Seeland, Schneeland, so heißt sein neuer Roman. Ein spannender Abenteuerroman auf hoher See. Ein Roman voller Poesie und geheimnisvoller Wahrheit. Auch eine Liebesgeschichte. Kunstvoll gelingt es Mirko Bonnet, verschiedene Handlungsebenen ineinander fließen zu lassen. Er nimmt uns mit auf die Reise seiner Romanhelden, die aufbrechen, die ihre Liebe und ihren Weg ins Leben folgen. Seeland, Schneeland ist im Verlag Schöffling & Co. erschienen. Das Buch hat 440 Seiten, kostet 24 Euro. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen, lieber Herr Schwab.